al ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Rettig. Ja, wir haben August, heißes Wetter heute hier in Aschersleben. Ja, wir sind wieder live für Sie, für euch auf Sendung und das Thema ist heute alles, was recht ist. Und da habe ich ein ganz, ganz tolles Team gefunden. Die drei kennen sich schon mal von einer Veranstaltung aus Magdeburg. Damals unter dem Namen Denkanstupser fand ich total toll. Und ja, ich begrüße zum einen die Birgit Reichel. Hallo aus Magdeburg vom WGV.
Hallo Thomas.
Ja, ich grüße dich. Birgit, du bist ganz kurz zu deiner Person pädagogische Leiterin vom WGV in Magdeburg.
Das ist richtig.
Das ist richtig. Was ist WGV?
Wir sind ein Verein und betreuen psychisch erkrankte Menschen ab 18 Jahre in verschiedenen Wohn- und Betreuungsformen. Also stationär, ambulant, wir haben eine Begegnungsstätte und ja, viele andere Projekte.
Okay. Ja, zum anderen den Herrn Lück, Rechtsanwalt aus Magdeburg. Herzlich willkommen.
Guten Abend, hallo.
Ja, guten Abend. Herr Lück, Sie sind Anwalt. Wir haben uns gerade noch mal unterhalten für Allgemeinrecht, betreuen aber auch ab und zu Fälle im Sozialrecht.
Ja, ich mache Verbraucherrecht und da kommt es eben auch öfter dazu, dass man Probleme mit den Behörden hat und darum habe ich dann auch öfter die Fälle im Sozialrecht, Verwaltungsrecht, habe also öfter mit Behördenproblemen bis hin zu den Gerichtsverfahren zu tun.
Kommen wir später nochmal ein bisschen intensiver drauf zu. Ja, und dann den Herrn Jeton. Herr Jeton, Sie sind vom Amtsgericht bestellter Betreuer.
Genau, ich bin selbstständiger Berufsbetreuer aus Nienburg und betreue da im Auftrag der Amtsgerichte Leute mit entsprechenden psychischen Erkrankungen, geistigen Behinderungen.
Ja. Ja, und natürlich haben Sie auch ein Projekt Plan B.
Genau, das ist sozusagen unser zweites Standbein seit 2015. Plan B ist eine Einrichtung, die Eingliederungshilfe im Rahmen des persönlichen Budgets anbietet. Das heißt, für psychisch Kranke, ambulante Hilfen über meist dann das Sozialamt Eingliederungshilfe. Ja, und da sind wir mit zwei Kolleginnen dabei, Heilerziehungspflegerinnen, die dann die Leute dort in ihrer Häuslichkeit aufsuchen und ja, die entsprechenden Hilfen anbieten.
Ja, passend zum Thema, heute alles recht, finde ich toll, tolles Team. Ja, des Weiteren, unsere liebe Hanne ist auch wieder da. Hanne Deike wird heute wieder eine Buchrezitation machen, wie so bei uns in jeder Sendung. Ja, liebe Grüße, herzlich
Hallo.
Willkommen, hallo.
Ja.
Ja, heute wird das Buch vorgestellt, Selbstliebe von Michael Tischinger, Weg der inneren Heilung aus dem Harder Verlag. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ja, und schön, alles toll, ja. Das Wetter bei uns hier in Sachsen-Anhalt ist natürlich wieder mal sehr heiß. Wir haben nachher auch noch eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die in Heidelberg lebt, aus Magdeburg kommt, eine ganz, ganz tolle Künstlerin, Joanna Reimers. Mehr dazu später, weil da ist das Wetter nämlich so ein bisschen durchwachsen, Quellwolken. Ja, und ich würde sagen, Martin möchte ich noch begrüßen.
Der, hallo, guten Tag.
Ja, guten Tag, Martin.
Ich möchte auch alle Gäste nochmal begrüßen und alle Zuhörer. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt und sich die Sendung anhört.
Ja, Martin, was spielen wir jetzt? Wir machen erstmal ein Lied, glaube ich.
Die Toten Hosen spielen wir mit Wannsee.
Ja, passt jetzt im Wetter, ne? Ja, Wannsee, ich muss zurück zu dir. Herr Jeton, Sie sind Betreuer.
Ja.
Was ist ein Betreuer? Wann brauche ich den?
Ja, das Gesetz sagt, wenn Sie mit Ihren Angelegenheiten in verschiedenen Bereichen überfordert sind, dann und Sie eine seelische Erkrankung oder eine geistige Behinderung haben, dann kann das Amtsgericht für Sie einen gesetzlichen Betreuer bestellen. 1992 gab es eine Reform des Betreuung oder des Vormundschaftsrechts. Und seitdem ist quasi die Vormundschaft oder für Volljährige abgeschafft. Das heißt, ein gesetzlicher Betreuer ist heute jemand, der denjenigen, der da betreut werden soll, unterstützt und der ihn eigentlich nicht bevormunden soll.
Also für mich jetzt mal und für die Hörer auch zum Verständnis, früher war das ja so, ne? Der ist jetzt, weiß ich nicht, so geisteskrank oder was weiß ich, der kriegt jetzt vom Amtsgericht einen Betreuer auf dem als Gesetz, sage ich jetzt mal so, und der ist jetzt unmündig, glaube ich, hieß das, glaube ich, auch damals so ein Stück. Und das ist reformiert worden.
Das gibt es nicht mehr. Also eine Entmündigung in dem Sinne für Volljährige, das gibt es tatsächlich seit 92 nicht mehr. Derjenige, der dann von einem Betreuer betreut wird, der ist also weiter rechtlich selbstständig, handlungsfähig. Es gibt bestimmte Einschränkungen, beispielsweise in der Vermögenssorge kann so ein sogenannter Einwilligungsvorbehalt angeordnet werden. Also wenn jemand quasi sein Vermögen da oder sein Einkommen mit sinnlosen Ausgaben, naja, verprasst oder irgendwelche Bestellungen tätigt, die ihn da in die Verschuldung treiben, dann kann es durchaus sein, dass man in dem Bereich sozusagen dann nochmal eingeschränkt wird. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Betreuten voll geschäftsfähig sind, Verträge schließen können, wie jeder andere auch, und der Betreuer quasi auf gleicher Stufe neben ihm steht und ihn beraten soll und für ihn auch Anträge stellen soll.
Also es ist doch schon ein Stück weit eine Unterstützung für Menschen, die damit gerade nicht umgehen können oder von Haus aus. Es gibt ja Menschen, die von Haus aus nicht damit umgehen können. Ja. Dieses Klientel gibt es ja. Und wie gesagt, das ist ja Radio Depression. Hier geht es ja auch um Menschen, die irgendwann mal eine seelische, psychische Erkrankung irgendwann mal im Laufe des Lebens bekommen. Und die dann vielleicht auch Hilfe brauchen.
Ja, also wie gesagt, ist auch nicht so, dass das sozusagen ein Betreuer dann für ein Leben lang bestellt wird, sondern es kann durchaus sein, dass man gerade bei einer psychischen Erkrankung bestimmte Phasen durchlebt, wo eine Betreuerbestellung sinnvoll ist. Und dann kann es durchaus sein, dass das nur für ein Jahr oder für zwei ist. Und wenn man dann sozusagen aus dem gröbsten Wille raus ist und vielleicht auch seine Gesundheit wiederhergestellt ist, dann kann sozusagen auch die Betreuerbestellung wieder aufgehoben werden. Im Übrigen ist es so, dass gegen den erklärten Willen des Betroffenen sozusagen auch keine Betreuerbestellung möglich ist. Das heißt, derjenige muss im Regelfall damit einverstanden sein.
Macht ja auch Sinn, ist ja auch irgendwo ein Stück weit sozial. Ich habe da jetzt einfach mal so aus der Erfahrung heraus, es ist ja einfach so, wenn man so eine psychische Erkrankung bekommt, ne, das kann ja immer passieren, eine Depression, ein Burnout oder sonst irgend sowas, dann steckt man ja in so einer Phase drin, das weiß ich aus vielen Erfahrungen, wo man einfach gar nicht mehr an den Briefkasten rangeht, wo man zu Hause liegt, wo man die Briefe stapeln sich, das kennen Sie wahrscheinlich aus.
Das ist ganz, ganz häufig so, wenn ich beispielsweise eine neue Betreuung übernehme, das muss nicht unbedingt ein psychisch Kranker sein, das kann auch jemand sein mit einer geistigen Behinderung oder auch mit einem Alkoholiker, dass da ganz häufig ist es so, dass dann kistenweise irgendwelche Post dann da in der Wohnung schlummert und die muss man dann erstmal als Betreuer sichten. Und muss dann gucken, wo ist im Moment die größte Baustelle, also Verschuldung ist ganz häufig ein Problem mit entsprechenden Kontofindungen und alles, was so dazugehört. Dann werden ganz oft, ist es so, dass die Anträge nicht rechtzeitig gestellt worden sind. Dann kann es sein, dass man beispielsweise vom Jobcenter kein Geld mehr bekommt und dann möglicherweise auch nicht krankenversichert ist, was dann das nächste Problem ist. Also das ist wirklich sehr, sehr mannigfaltig und da hat man als Betreuer eigentlich ein weites Spektrum. Wie gesagt, also bei vielen ist es so, dass wirklich dann alles im Argen liegt und man wirklich erstmal gucken muss, wo ist die wichtigste Baustelle, was muss man jetzt als erstes machen. Aber wie gesagt, ein Berufsbetreuer macht das ja sozusagen professionell und der sollte das dann eigentlich auch im Regelfall hinkriegen.
Kein Zweifel, also da habe ich wirklich keinen Zweifel, dass das ein Berufsbetreuer hinbekommt. Jetzt ist natürlich so, das stapelt sich alles und sicherlich ist da oftmals, glaube ich, auch Scham dabei. Sage ich jetzt mal, oder es ist ja, muss ja irgendwas vorgefallen sein, ja, dass dieser Zustand ja einfach dann da ist.
Ja, also ja. Wie gesagt, wenn es dann wahrscheinlich zu viel wird, wenn dann jeden Tag dreimal ein gelbes Brieflein im Briefkasten liegt mit einer Pfändungsankündigung oder mit einem Mahnbescheid, dann wird man irgendwann sicherlich, wenn man dann gerade noch eine, sag mal, in einer Tiefphase ist, dann sagt man sich, was soll's, ich lasse es einfach liegen. Also das kann man durchaus nachvollziehen, auch als jemand, der, sag ich jetzt mal, diese Phase noch nicht durch hätte, aber man kann es nachvollziehen, ja.
Also muss man sich nicht schämen, oder?
Man muss sich nicht schämen, nein, überhaupt nicht. Also ich sage das auch immer zu meinen Leuten, die ich dann auch neu kriege. Wichtig ist, dass man mit offenen Karten spielt. Also es kann auch in der Betreuung dann durchaus sein, dass der eine oder andere mal einen Vertrag schließt, den er vielleicht bei besserem Überlegen nicht geschlossen hätte. Da sage ich immer zu meinen Leuten, besser ist, ihr sagt es mir und man kann dann noch was retten und kann das möglicherweise rückabwickeln, als wenn man sich irgendwie dann vor seinem eigenen Betreuer da schämt und nichts sagt. Also das ist immer ganz wichtig, dass wenn dann ein gesetzlicher Betreuer da ist, dass man möglichst mit dem auch offen zusammenarbeitet und ein guter Betreuer, der wird da nicht irgendwie versuchen, denjenigen zu erziehen, das ist nicht sein Job. Sondern der ist dafür da, die Rechte auch des Betroffenen zu wahren und seine Ansprüche durchzusetzen und ihn nicht, sage ich jetzt mal, so in der privatesten Lebensführung da irgendwelche Vorschriften zu machen.
Gut, das klingt jetzt erstmal ganz gut. Jetzt gehe ich nochmal ein Stück weit zurück. Jetzt liege ich da so, jetzt habe ich die Kisten voll mit Briefen, mit auch den gelben Briefen. Und wie komme ich da jetzt, wie stelle ich das an, wenn ich Hilfe, oder also es ist ja wirklich so, ich sag mal, wir reden jetzt hier über psychisch Erkrankte, ja, die vielleicht da auch ein Stück weit reingerutscht sind, die dann irgendwo wie komme ich da raus? Wie komme ich zum Betreuer? Weil ich glaube, der Schritt, sich jemanden zu suchen, ja, ich glaube, da ist ja die Scham auch wieder da. Und das ist, wie mache ich das?
Also ganz häufig ist es so, dass das von außen kommt. Also dass ich sage jetzt mal, ein Vermieter merkt, da kommt keine Miete mehr. Oder ein Jobcenter merkt, der spielt hier nicht mit und der hat möglicherweise eine psychische Erkrankung. Die regen dann im Regelfall oder oftmals auch dann die gesetzliche Betreuung an. Es gibt aber auch die Fälle, die auch nicht so wenig sind, dass die Leute für sich selber eine Betreuung anregen. Also möglicherweise kennen die im Umfeld jemanden, die einen Betreuer haben und die damit gut klarkommen und dann wissen die schon, dass das eigentlich keine schlechte Sache ist und man sozusagen zumindest für eine gewisse Zeit da wirklich eine intensive Unterstützung hat. Und dann, sag ich jetzt mal, muss man sich schon, wenn man das für sich selber macht, dann möglicherweise mal an den sozialpsychiatrischen Dienst wenden oder an die Betreuungsbehörde oder auch ans Amtsgericht, ans Betreuungsgericht wenden. Und dann läuft so ein Betreuungsverfahren ab. Das heißt, das Betreuungsverfahren läuft insofern ab, dass das Betreuungsgericht sowohl die Betreuungsbehörde beauftragt, ein Sozialgutachten zu machen. Das heißt, da kommt jemand vom Amt zu Ihnen und guckt, ist aus sozialer Sicht hier eine Betreuung notwendig. Und parallel dazu wird dann noch ein Facharzt beauftragt, um zu gucken, liegt da tatsächlich eine geistige Behinderung vor oder eine psychische Erkrankung, weil das ist auch Grundvoraussetzung für eine Betreuerbestellung. Und wenn diese beiden Sachen sozusagen dann da sind, dann gibt es nochmal einen Anhörungstermin bei Gericht und selbst zu diesem Termin kann derjenige noch sagen, nee, ich habe es mir jetzt irgendwie anders überlegt, ich möchte das nicht. Aber im Regelfall sehen die das schon ein, dass das da notwendig ist und dann wird ein Betreuer bestellt. Dauert, ich sag mal, so im Schnitt circa 3 Monate, bis das dann durch ist. Ja. Man kann es im Eilverfahren, wenn es wirklich dringend ist, kriegt man es auch schneller hin, aber so die 3 Monate, das ist so der Standardzeitraum.
Puh, Riesenwolke. Klingt natürlich total plausibel. Ich muss mich da jetzt, glaube ich, beim nächsten Lied mal noch so ein Stück weit sammeln, weil, wie gesagt, es ist ja wirklich, klingt toll, es ist alles schön. Wir müssen da gleich, glaube ich, nochmal auch mit dem Herrn Lück zusammen ein paar Sachen besprechen, wie man ja, wie man das dann auch letztendlich auch umsetzt, wenn man in solch einer Phase ist. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Also was Sie sagen, Herr Hedon, ist alles super, aber wenn du in so einer Phase drinne bist, dann den Hintern hochzubekommen, sage ich jetzt mal so, um da auch diese Schritte in die Wege zu leiten, und da müssen wir gleich nochmal gucken, ja. Martin, wir machen jetzt noch ein Lied, oder? Erstmal so ein bisschen so zum Ausschillen, so. Ja, drück einfach mal los hier, ne? Ja, war ein tolles Gespräch jetzt hier in der Musikpause. Wir waren ja beim Thema Behörden, und jetzt sind die Briefe da, und ich kriege den Hintern doch nicht hoch. Das war die Frage an den Herrn Lück. Ich glaube nicht, dass ein Betroffener zum Rechtsanwalt dann geht, weil er ja eh schon unten ein Stück weit ist, weil er auch kein Geld hat.
Jein, also es braucht ja manchmal eines Anstoßes. Manchmal sind es ja auch Familienangehörige, die merken, da läuft was aus dem Ruder. Die können ja ihrerseits auch die Betreuung beantragen, anregen, dann wird es geprüft, dann beginnt das Verfahren zu laufen. Aber in der Zwischenzeit brauche ich ja schon mal Hilfe. Und solange wie eben noch kein Betreuer da ist, macht es eben Sinn, auch bei gerade Behördenschreiben, Widerspruchsverfahren, also mein Antrag ist abgelehnt worden, schon zum Anwalt zu gehen, dass jemand, der sich auskennt, der Betreuer kann ja erst tätig werden, wenn er bestellt ist, dass dann vielleicht der Anwalt in rechtlichen Fällen einfach weiterhilft. In medizinischen Fällen würde ich auch zum Arzt gehen. Alleine sehe ich das vielleicht noch nicht ein. Da habe ich auch die Familie, die mich losschickt und sagt, geh doch mal zum Arzt, lass dir helfen. Und das ist in rechtlichen Fällen eigentlich auch nicht anders. Mhm. Und gehe ich zum Anwalt, kann der eben auch die Schreiben prüfen, schauen, ob die Fristen laufen. Da empfehle ich immer, möglichst früh was zu machen. Da gibt es gesetzliche Fristen. Wenn die abgelaufen sind, wird es schwierig. Darum so früh wie möglich auch in der Familie das unterstützen, dass sich jemand das anschaut, der sich damit auskennt. Und ein Anwalt muss in Deutschland auch nicht unbedingt teuer sein oder Geld kosten. Da gibt es für bedürftige Personen gerade auch die Möglichkeit, Beratungs- und Prozesskostenhilfe zu bekommen. Der Unterschied ist, die Beratungshilfe wird für das vorgerichtliche Verfahren, also zum Beispiel für das Widerspruchsverfahren oder wenn ich was beantrage und ich weiß nicht, wie es geht und ich brauche dabei Hilfe, dann kann ich, wenn ich ein rechtliches Problem habe und ich bin bedürftig, auch kostenfreien Rat bekommen. Gut, er ist nicht ganz kostenfrei, es fällt ein Selbstbehalt von maximal 15 Euro an, aber da bekomme ich bei jedem Gericht, also bei jedem Amtsgericht, kann ich einen Beratungshilfeschein beantragen. Das ist ein Formular, das schreckt am Anfang ab. Das sind 7 Seiten, eng bedruckt, aber hat man erstmal den Mut und guckt sich's an, sind es im Wesentlichen Fragen dazu, wer bin ich, wozu brauche ich den Beratungshilfeschein, also was ist mein rechtliches Problem, wie sind meine Einkommensverhältnisse. Und wenn man sich's in Ruhe anguckt, ist es in 5 Minuten durchgearbeitet. Aber da ist auch wieder das Problem, ich muss den Mut haben zu sagen, ich nehme das Formular erstmal in die Hand und ich fange an. Darum gibt es auch die Möglichkeit, das direkt beim Anwalt abzugeben, beziehungsweise beim Anwalt den Antrag zu stellen, dann reicht der den ein. Und dann werden die Kosten des Anwalts komplett vom Gericht übernommen, bis auf diesen Selbstbehalt von 15 Euro. Und dann fallen mir eben keine Kosten an. Ich bin erstmal abgesichert und habe eben eine Möglichkeit, Hilfe zu bekommen. Läuft es dann über ein Gerichtsverfahren, muss ich noch ein anderes Formular beantragen oder ausfüllen. Das ist dann die Prozesskostenhilfe. Aber im Wesentlichen, gut, da sind es dann 8 Seiten statt 7, die ich ausfüllen muss, aber sind die gleichen Fragen. Dafür hat man ja dann auch den Anwalt, der einem beim Ausfüllen hilft. Das geht alles.
Ja, wie gesagt, ist wieder jetzt die große Wolke, diese 5 und 8 Blätter. Aber ich glaube, also wir kommen jetzt alle so ein Stück weit irgendwo in die Richtung Angehörige, Freunde, Bekannte, wie auch immer, dass die in solchen Fällen da auch ein Stück weit hinschauen, wenn man sie hinschauen lässt, auch ein Stück weit. Ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wie gesagt, wir hier machen die Erfahrung, dass Menschen, also wie sagt, noch nicht mal den Brief aufmachen, jetzt sollen die da irgendwo hingehen und das ist natürlich irgendwo so ein Stück weit, glaube ich, ganz schwierig und ja, Herr Lück.
Da hilft ja dann im Zweifel auch der Betreuer oder der Anwalt ein bisschen weiter, weil der nimmt da die Spannung raus. Ich bekomme einen Brief vom Gericht oder von einem Inkassobüro und das kommt in einem gelben Umschlag und da steht drauf, letzte Mahnung, Vollstreckungsandrohung. Das soll natürlich unter Druck setzen. Und da steht dann was von Fristen und wenn sie die nicht einhalten, dann passiert. Und wenn ich schon in einer schlechten gesundheitlichen Lage bin, dann regt mich das nur noch mehr auf. Da ist es eben auch gut, wenn man jemanden hat, der einem das übersetzt, der das einem abnimmt, jemanden unterstützt. Der Anwalt kann auch nicht alles alleine machen. Der braucht ja auch Hilfe, genauso wie der Betreuer ihm sagt, ich brauche Zuarbeit, sie müssen mich unterstützen. Aber da hat man jemanden, der sich das Schreiben durchliest und sagt, nein, nicht so wild, das ist kein Problem, das kriegen wir ausgesetzt, wir können hier einen Antrag stellen, dass das gestundet wird, die Ansprüche bestehen nicht oder Sie können hier Hilfe haben und der ein bisschen die Schärfe rausnimmt und sagt, Sie haben zwar ein Problem, aber wir können das lösen. Und da würde ich auch in medizinischen Aspekten immer jemanden suchen, der sich damit auskennt.
Ja.
Ich muss ja nicht alles alleine können, man muss sich nur helfen lassen.
Und das ist oftmals bei psychisch Erkrankten, glaube ich, die Schwierigkeit. Also ich kenne sehr viel, gerade hier über diese Sendung habe ich viele Menschen kennengelernt, die früher auch in einem Job waren und immer fleißig waren und immer. Das sind, glaube ich, eigentlich die, die, wenn denen mal irgendwas widerfährt, dass die dann irgendwo sich sowas von schämen und weil sie immer alles irgendwo auf die Reihe bekommen haben, diese Schritte dann, also sich, sage ich mal, einen Anwalt zu suchen oder einen Betreuer oder zum Amtsgericht zu gehen, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Die
also ich denke, da braucht sich eigentlich keiner schämen, weil ich sage immer, in diese Situation kann jeder kommen. Wirklich jeder. Also ich hatte beispielsweise mal einen Betreuten, der war also schwerer Alkoholiker, der war früher Lokführer. Dann hat sich irgendwann jemand mal vor seinen Zug geworfen und mit der Situation ist er einfach nicht klargekommen. Der hat dann nachher seinen Job verloren, der konnte nicht mehr arbeiten, seine Frau war weg, und dann ist er dem Alkohol verfallen. Also der hatte vorher ein ganz normales Leben. Darum will ich sagen, also so mit dem Finger irgendwie darauf zu zeigen, zu sagen, der kriegt sein Leben nicht auf die Reihe, das ist, glaube ich, nicht richtig. Also das kann wirklich jeden treffen in bestimmten Situationen. Und von daher, wie gesagt, soll das eigentlich auch ein bisschen die Hemmschwelle nehmen, sich dann da die Hilfe zu holen. Also das ist nichts Ehrenrühriges, wenn man da in bestimmten Phasen mal eine Hilfe braucht. Und dafür gibt es ja das auch. Also dafür gibt es einen Anwalt, der sie in Rechtsfragen dann berät, oder es gibt eben einen gesetzlichen Betreuer, der in bestimmten Lebensphasen dann einmal so zur Seite gestellt wird. Das, wie gesagt, ist nichts Schlimmes. Und wie gesagt, durch die Reform des Betreuungsrechts, des Vormundschaftsrechts, ist das dann auch keine Entmündigung mehr. Also das muss man wirklich den Leuten auch sagen, dass es das nicht mehr gibt, dass es wirklich keine Entmündigung mehr in Deutschland gibt, sondern dass man da jemanden an der Seite hat, der einem hilft.
Ich glaube auch, dass das oft, also bei vielen noch so eine ganz große Unwissenheit ist und viele haben eben Angst, dass über ihren Kopf bestimmt wird, ja, und also, aber ich glaube auch, die Leute müssen sich dann eben kundig machen oder es muss erzählt werden, ja, was gehört alles dazu, also ich kenne es bei uns im betreuten Wohnen, dann, also möchten viele keinen Betreuer erstmal und wir müssen ganz schön arbeiten manchmal oder auch sagen, Mensch, der entscheidet ja nicht über deinen Kopf, sondern der soll mit dir entscheiden und der soll dich unterstützen, damit du dein Leben wieder gut auf die Reihe kriegst, aber also da ist eine große Befürchtung bei Klienten tatsächlich drin. Ja.
Und dann muss man auch dazu sagen, dass ein Betreuer auch nicht für alle Lebensbereiche bestellt wird. Also das wissen viele auch nicht, dass also ein Betreuer durchaus auch nur für einen Aufgabenkreis, beispielsweise für Rechtsantrags- und Behördenangelegenheiten bestellt werden kann und dann mit der Gesundheitssorge im Prinzip nichts zu tun hat. Also das gibt wirklich dann die Bereiche und das steht dann auch in dem Betreuerausweis drin, für was der zuständig ist und für die anderen Sachen ist er einfach nicht zuständig. Das muss man den Leuten auch dann immer wieder mal sagen, dass da sozusagen nicht vollumfänglich jemand in das Leben eingreift.
Also ist das schon, wenn ich das richtig verstehe, wenn dieses Verfahren angeregt wird, dass dann, wie Sie es vorhin auch schon sagten, Herr Jensen, auch geschaut wird, für was braucht derjenige, dieser Betreuung und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Ja, also wirklich dieses Dogma, du bist jetzt entmündigt, das ist es ja nicht.
Nee, es ist wirklich nicht. Also wie gesagt, dafür gibt es ja dann auch diese Gutachten, dieses Sozialgutachten insbesondere, wo dann geschaut wird, in welchen Bereichen braucht er tatsächlich Unterstützung. Also ich sag mal, die allermeisten Aufgabenkreise sind eigentlich immer die Rechtsantragsbehördenangelegenheiten, weil das meistens im Argen liegt. Ganz oft ist die Vermögenssorge drin, das heißt, hört sich zwar ziemlich hochtrabend an, Vermögenssorge, heißt aber nur, dass derjenige sozusagen beispielsweise da auch mal mit aufs Konto gucken kann, heißt aber nicht, weil das auch bei vielen so die Angst ist, dass der Betreuer zwangsläufig ihm irgendwie das Geld einteilt. Also das gibt's natürlich auch, es gibt Leute, die das, wo das notwendig ist und die das dann auch so annehmen, aber das ist nicht der Regelfall. Ja, also das sollte man da auch wissen. Gesundheitssorge ist ein Bereich, der auch ganz häufig drin ist, der aber dann auch nicht heißt, dass der Betreuer sozusagen in der Gesundheitssorge für denjenigen entscheiden muss, sondern das muss man auch ganz oft, ich sag mal, Ärzten erklären, dass das nicht heißt, wenn da in der Bestellung drin steht, Gesundheitssorge, dass derjenige, der dann vor einem sitzt, nichts mehr zu sagen hat, sondern es ist eigentlich genau andersrum. Nur wirklich, wenn beispielsweise jemand im Koma liegt oder wirklich jemand so schwer geistig behindert ist, dass er nicht versteht, was ihm der Arzt erklärt, dann ist sozusagen der Betreuer notwendig, der dann auch für ihn mitentscheiden muss. Aber ich sag mal, gerade bei Leuten mit einer psychischen Erkrankung trifft das ja im Regelfall nicht zu. Und das heißt dann auch, dass der Betreuer da nicht irgendwas über seinen Kopf hinweg entscheiden kann. Dann muss, das geht nicht.
Ja, das sind dann natürlich auch wieder diese Worte, was der Herr Lück von auch schon sagte. Das ist immer sehr hochtrabend und da stehen Sachen drin, die normal Mensch, sage ich jetzt mal so, nicht versteht und dann natürlich da irgendwo auch ein Stück weit die Panik bekommt. Ich kenne das auch, Vermögenssorge. Können Sie das mal ganz kurz definieren, was ein Vermögen ist?
Ja, Vermögen ist alles. Also alles, was ich besitze sozusagen in Geldform, ist Vermögen. Manchmal auch Grundstücke, die einem gehören, ist auch Vermögen. Aber Vermögen kann auch ganz klein sein. Es kann auch Minusbetrag sein, kann auch Vermögen sein.
Okay.
Ja. Also ich sage jetzt mal so platt gesagt, die Geldangelegenheiten desjenigen, dafür kann dann auch ein Betreuer zuständig sein. Aber wie gesagt, auch nicht so, dass der über den Kopf desjenigen hinweg entscheidet, sondern dann mit ihm zusammen. Oder möglicherweise macht der Betreute das auch die täglichen Geschäfte selber weiter und der Betreuer guckt nur, ob das so funktioniert. Also das ist wirklich relativ individuell, wie man das dann auch mit dem Betroffenen jeweils abspricht.
Also es wird heißer gekocht, als gegessen wird. Und aber nein, ich hatte nämlich letztens auch jemand Vermögen. Ich sage, naja, Vermögen ist doch das Geld halt, ne? Nee, Vermögen ist nicht Geld, ne? Ich sage, naja, es ist schon ein Stück weit Vermögen. Deswegen wollte ich das jetzt für mich auch nochmal, also für meinen Job auch nochmal wissen, was jetzt Vermögen ist. Und Birgit, ihr bei euch im betreuten Wohnen, wie funktioniert das? Wer braucht ein betreutes Wohnen? Warum gibt es ein betreutes Wohnen? Was passiert da? Da braucht man auch einen Rechtsanwalt, braucht man da einen Betreuer, braucht man da...
Ja, wer braucht ein betreutes Wohnen? Also wir jetzt als WGV sind ja entstanden, 91 hat sich der Verein gegründet, 96 sind wir an den Start gegangen mit einem Wohnheim. Und das ist entstanden eigentlich aus den Auflösungen der Langzeiteinrichtungen. Also nach der Wende, wir hatten hier im Osten ja ganz viele Langzeiteinrichtungen. Psychisch Kranke waren oft in diesen Krankenhäusern untergebracht. Auch zu sehr schlechten Bedingungen, muss man sagen. Das war im Westen mit der Psychiatrie-Enquete schon alles ein bisschen menschlicher und auch besser geregelt. Und dann entstanden sozusagen solche Wohnheime, weil diese Krankenhäuser, die Landeskrankenhäuser, diese Abteilung für psychisch Erkrankte hat sich aufgelöst. Muss man sich wirklich noch vorstellen, zum Teil Bettensäle mit 20 Leuten etc. pp. Frühstück oder Armbrot um 6, dann gab es die Schlaftablette und dann war halt Ruhe, ja. Aber die Menschen mussten ja irgendwo hin, ja, und die konnten in der Regel nicht nach Hause, weil Familien oftmals auch kein Zusammenhalt mehr da war. Manche hatten keine Familie mehr. Dann haben sich solche Vereine oder auch Einrichtungen gegründet, die kleiner waren natürlich als diese Landeskrankenhäuser. Das sind also Wohnheime in der ersten Regelinstanz gewesen. Und dort kamen Menschen, die eben nicht alleine in einer Wohnung leben konnten. Also man muss sich jetzt vorstellen, wer 10 oder 20 Jahre in einer Langzeiteinrichtung war, der kann natürlich nicht von heute auf morgen plötzlich in eine Wohnung ziehen, auch wenn es ihm das zugestanden hätte, rein rechtlich. Aber die konnten das ja gar nicht. Dann wurde ja alles auch abgenommen. Ja. So, die ziehen dann erstmal in ein Wohnheim oder sind in ein Wohnheim gezogen. Und daraus entwickelten sich dann aber natürlich auch andere Betreuungsformen. Also wir haben ja neben dem Wohnheim noch ein Einzelwohn, das ist auch stationär, aber da wohnen eben Klienten, die das können oder vielleicht auch brauchen manchmal. Manchmal können sie es nicht so gut, aber sie brauchen es eben trotzdem in einer Einzelwohnung, weil auch in einem Wohnheim natürlich viele psychisch Erkrankte doch auf einem engen Raum zusammen sind und das ist nicht immer förderlich für die Gesundheit, ja, oder für die Genesung. Und es gibt so deshalb verschiedene Wohnangebote bei uns, also dieses Wohnheim, diese Außengruppen, also Einzelwohnen, ein intensiv betreutes Wohnen, da ist weniger Betreuung und natürlich ein ambulant betreutes Wohnen, das heißt also Menschen, die in der eigenen Häuslichkeit wohnen. Aber erstmal ist es, sind es Menschen, die einen hohen Hilfebedarf haben und die eben nicht vom Anfang an alleine jetzt in der Wohnung leben können. Die können das wieder lernen, das ist eigentlich auch unsere Aufgabe. Also das heißt, wir begleiten die Menschen ja, dass sie das im besten Falle wieder schaffen, also möglichst selbstständig zu leben, was auch immer das für den Einzelnen heißt. Für einen heißt das, er bleibt im Wohnheim bis an sein Lebensende und für jemanden heißt das aber nach 5 Jahren, kann der eben in einer Wohnung alleine leben, aber mit entsprechender Unterstützung. Es braucht erstmal keinen gesetzlichen Betreuer, einen Klient und auch keinen Rechtsanwalt, um in eine betreute Wohnform zu kommen. Es haben aber natürlich viele, beziehungsweise auch wenn sie erstmal in einer Wohnform sind, ist es ja oft so, dass wir einen guten Blick drauf haben und dann eben auch zu der gesetzlichen Betreuung raten, weil wir auch nur eine bestimmte Kapazität haben, bestimmte Dinge erbringen können. Uns ist das Amt ja nicht, wenn der Klient irgendwie Schulden hat, dann regeln wir das ja nicht für ihn, dürfen wir ja auch gar nicht und dafür ist dann eben wieder ein gesetzlicher Betreuer da, um den Klienten nochmal auf einer ganz anderen Ebene, als wir als Sozialpädagogen das machen können, zu unterstützen.
Also das ist so die letzte, also ich habe das jetzt so mitbekommen, also schönen Dank mal, dass du mir das mal erklärt oder uns mal erklärt hast, wie das so nach der Wende war, weil wie gesagt, wir kennen ja jetzt alle noch die, also die aus der Ecke sind hier die Landespsychiatrie in Bernburg, ja, wo früher wirklich noch diese Menschen waren, die da auch wirklich so eine Infrastruktur hatten mit Töpfern, mit Ackerbau und Viehzucht und die waren dann irgendwann nach der Wende verschwunden, habe ich nie verstanden, ja. Das Spannende ist, bin ja momentan auch viel unterwegs oder die letzten Jahre auch viel unterwegs und ich habe so einige Menschen irgendwo im Land wieder getroffen. Das finde ich total spannend. Auch den einen, der gehörte früher zum Stadtbild, also der war dort in der Psychiatrie und den habe ich nach 25 Jahren beim Landespsychiatriefest vor 2 Jahren am Kifferhäuser kennengelernt. Aber das ist auch mal so spannend, wie das früher so funktioniert hat, wie es heute funktioniert. Ich würde sagen, wir machen erstmal nochmal Musik und erholen uns mal so ein bisschen so ein Stück weit. Ja, Musikpause ist immer schön. Dann kann man sich einfach nochmal ein Stück weit sortieren. Natürlich ist das auch für die Hörerinnen und Hörer eine coole Geschichte, um da halt einfach auch nochmal diesen ganzen Input, den man so bekommt. Und wir führen ja natürlich auch während der Musik auch teilweise noch Gespräche und das ist eigentlich, das sollte man eigentlich wahrscheinlich mal aufzeichnen, weil das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Stück weit interessant, weil wir sind jetzt gerade dazu gekommen, zum Anfang ist wirklich der Impuls, ne, wirklich etwas zu tun, aber wie kriegt man das hin?
Tja, schwierig. Ja, ja, also oftmals ist es wirklich schon, ich sag mal, ziemlich im Argen. Ne? Also ich kriege das ja dann mit, wenn ich dann tatsächlich bestellt werde, dass wirklich schon in vielen Bereichen, sag ich jetzt mal, die ganze Sache ziemlich nach unten gerutscht ist. Müsste eigentlich nicht sein, wie gesagt, wenn es dann das Umfeld sozusagen, wenn sich die Leute dafür für einen anderen interessieren, dann könnte es auch eher sozusagen funktionieren. Aber ich kriege das ganz oft mit, dass selbst auch Nachbarn dann beispielsweise zur Stadt gehen und sagen, Mensch, da ist irgendwas hier, der kommt da nicht mehr raus oder das funktioniert nicht. Und die erklären sich für nicht zuständig. Das ist dann immer schwierig. Also die müssten es eigentlich wissen. Die müssten eigentlich wissen, wo es hingeht. Beispielsweise zum sozialpsychiatrischen Dienst. Und dann würde jemand rausfahren und guckt sich das mal an. Und dann kann sozusagen auch dieses Hilfesystem dann greifen. Also es gibt ja wirklich, das haben wir jetzt gerade in der Pause nochmal diskutiert, gerade in der Behindertenhilfe, beispielsweise auch im Vergleich zur DDR, wirklich ein Hilfenetz, was relativ groß ist. Man muss eben nur wissen, was es alles gibt, was es für Hilfen gibt. Es muss auch nicht unbedingt immer ein Betreuer bestellt werden. Kann, wie gesagt, auch durchaus sein, dass man mit ambulanten Hilfen, wie der Weg die anbietet, dass das ausreichend ist. Also das muss man wirklich immer individuell gucken, was dann wirklich notwendig ist. Wie gesagt, manchmal ist es auch notwendig, dass ein Betreuer bestellt wird und zusätzlich noch ambulante Hilfe erbracht wird, weil das ist immer so eine gute Kombi eigentlich. Ein gesetzlicher Betreuer macht quasi den Papierkram und regelt das, und so ein ambulanter Dienst macht dann so diese, in Anführungsstrichen, lebenspraktischen Hilfen. Also direkt am Klienten, geht mit dem zum Arzt oder begleitet ihn beispielsweise zum Arbeitsamt oder so, was dann eigentlich ein gesetzlicher Betreuer nicht so leisten kann. Der macht das also der soll schon Kontakt halten, aber der macht, ich sag mal so, 2/3 seines Jobs ist eigentlich am Schreibtisch.
Also ich glaube auch so, der Impuls muss natürlich oft von den Leuten selber kommen, in irgendeiner Art und Weise. Ja. Es gibt so einen blöden Begriff, der Leidensdruck, ja, in Anführungsstrichen sage ich den jetzt mal, der muss für jemanden individuell, das ist ja auch ganz unterschiedlich, aber der muss natürlich da sein, dass jemand sagt, ich suche mir jetzt Hilfe, und dann ist es ja eigentlich auch egal, wo ich hingehe. Ja, also es gibt ja ganz viele Sozialberatungsstellen auch in der Stadt. Das Sozialamt könnte gut beraten. Es gibt einzelne Vereine, es gibt die großen Wohlfahrtsverbände, wo man sich Beratungen holen könnte. Ja, aber ich glaube auch, vielleicht ist es am Ende doch das nächste Umfeld, was erstmal auch vielleicht anstupsen kann. Und theoretisch bei einer Mietschuldung oder wenn irgendwie in der Wohnung das nicht alles so läuft, da würde ja als erstes mal die Wohnungsgenossenschaft irgendwie ins Spiel kommen. So, da ziehen wir jetzt auch nach, dass die Sozialarbeiter haben und dass die dort gucken schon. Aber das ist eben auch wirklich ein Prozess, ja. Und ich glaube, manchmal wissen wir Nachbarn relativ wenig voneinander, wie es läuft oder wie es nicht läuft. Oder wir trauen uns nicht anzusprechen, weil man sich eben denkt, da darf ich jetzt nicht fragen. Also auch so eine falsche Rücksichtnahme, ja. Aber manchmal glaube ich, ja, es müssen alle ein bisschen mit hingucken miteinander. Und Familienangehörige spielen, glaube ich, da auch eine große Rolle, die natürlich denken, oh, ich will das Bild vielleicht nach außen aufrechterhalten und signalisiere mal nicht, dass irgendwas nicht stimmt, oder wäre dann vielleicht auch abgeschmettert von einem Klienten, der gerade nicht so gut klarkommt, ja, also von dem Angehörigen. Aber ja, ich glaube, da brauchen wir alle Mut. Also der Klient, der Betroffene braucht Mut, und die Angehörigen und das soziale Netz genauso, um nicht über den Kopf zu entscheiden, aber trotzdem auch zu sagen, Mensch, du pass auf, hier läuft gerade was völlig aus dem Ruder, und wenn wir jetzt nicht hier irgendwie uns alle zusammen mal hinsetzen und gucken, was du brauchst, dann landet es in einer ganz schlimmen Ecke, wo es gar nicht hingehört und wo es nicht hin muss, ja.
Mhm. Ja, aber der Herr Hedon, Entschuldigung, sagt auch gerade, meine, ist ja schon ehrenwert, wenn der Nachbar, ja, irgendwo hingeht, weil er sich vielleicht nicht traut, da jetzt zu seinem Nachbarn zu gehen, aber er kennt ihn vielleicht anders und empfindet da was oder sieht da was. Ja, und dann kommt man zum Amt, da kommen wir in der zweiten Stunde, glaube ich, noch ein Stück weit hin, und das Amt sagt dann, sind wir nicht zuständig. Ja, dann sagt er natürlich, das macht er genau einmal, ja, und dann sagt er, gut, okay. Ne,
ja, also da sollten, wie gesagt, also gerade auch, ich sage jetzt mal so, in kleinen Kommunen, die haben ja im Regelfall kein Sozialamt oder keinen, der dafür so tatsächlich zuständig ist, aber die sollten zumindest wissen, dass es da beispielsweise bei den Landkreisen oder bei den in Magdeburg bei der Stadt eben solche Dienste wie den sozialpsychiatrischen Dienst gibt, und die müssten das dann eigentlich weitertragen. Also da muss man wirklich auch nochmal die Kommunen, sag ich jetzt mal, so ein bisschen sensibilisieren, dass die sich nicht hinstellen und sagen, interessiert uns nicht, wir sind nicht zuständig, wir haben kein Sozialamt, und guck doch, wo du hingehst. Also da muss man wirklich nochmal ein bisschen nachhaken.
Birgit, ihr habt ja bei euch da, sagen wir mal, bei der anderen Geschichte, bei Verrückter Hund, habt ihr ja so einen Wegweiser. Ja, und ich glaube, sowas wäre vielleicht eine tolle Geschichte. Ich meine, man muss ja nicht überall die Sozialämter haben, ne? Sondern aber einfach dann den Leuten, was weiß ich, ja, sie kommen ja aus Nienburg, ne, dass man da halt einfach irgendwo einen Beauftragten hat, der sich eben um, weiß ich nicht, Menschlichkeit kümmert oder wie man den Posten da auch immer nennt, ja, oder was ich nebenbei, wo man dann halt einfach sagt, okay, da gibt's jetzt so einen kleinen Wegweiser und so eine Vertrauensperson, wo man dann sagt, Mensch, hier, gucken Sie mal da, und da, was weiß ich jetzt, ja, auf der Landkreisseite, ne, da findet man noch Selbsthilfegruppen und. Also das ist schon schwierig zu finden, auf der Seite, ja, aber da steht's. Ja, aber da musst du erstmal hinkommen.
Also für die Stadt Magdeburg zum Beispiel gibt, also ich komme jetzt aus Magdeburg, deshalb kann ich es nur für Magdeburg sagen, aber es gibt ja auch für viele andere Städte, gibt es auch einen Wegweiser, und bei uns ist das so unterteilt in verschiedene Bereiche, und gibt Wegweiser Psychiatrie und Sucht, der wird auch jedes Jahr oder alle 2 Jahre erneuert. der liegt natürlich aber auch nur in Ämtern aus oder in Vereinen vielleicht. Also, aber der Fakt ist letztendlich, ein Betroffener muss die Wohnung verlassen. Und wenn er das nicht macht, und da kennen wir ja auch wirklich viele, das ist die Schwierigkeit, dann kommt er nicht, wenn er auch nicht online ist, tatsächlich nicht an eine Hilfe ran. Ja, also wenn man die Wohnung nicht verlässt und jemand im Umfeld auch nicht da ist, dann ist es tatsächlich schwierig, ja.
Ja, oder derjenige lässt den Angehörigen oder Freund oder Bekannten auch nicht ran, genau. Weil einfach dann auch wieder dieses Stück Scham halt irgendwo auch ist. Und ich glaube, das ist diese Krux. Ja, ja, und wenn du, wie du gerade schon sagst, nicht online bist, wenn du kein Internet hast, ja, wo du dich so ein Stück weit auch mal anonym, ich glaube, da wäre, glaube ich, Anonymität auch so ganz gut. Aber ich glaube, bei der Seelsorge kannst du auch irgendwo anrufen, oder?
Genau, also Seelsorge kann man auf jeden Fall anrufen. Das sind ja so, und die hören ja auch erstmal in erster Regel nur zu. Ja, und geben ja jetzt nicht unbedingt, gut, aber die können auch Hinweise geben, wo man sich weiterhin wenden kann, wenn jetzt jemand absolut da auch Bedarf hat und irgendwie nicht weiterkommt. Ansonsten versuchen die jemanden erstmal wirklich auch nur zuzuhören und ein Problem nicht mehr so groß scheinen zu lassen, ja. Aber die haben auf jeden Fall auch Kontaktadressen und wissen in ihrer Region, je nachdem, wo die Seelsorge ist, ja deutschlandweit, dass sie dann auch Adressen rausgeben können, dass sich jemand eben weiterwendet. Aber der muss dann auch wieder losgehen, ja. Aber ich kenne es jetzt zum Beispiel von Magdeburg, macht auch der sozialpsychiatrische Dienst Hausbesuche. Also wenn Angehörige informieren und sagen, ich habe hier das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt, dann versuchen die auch ad hoc Hausbesuche zu machen, vielleicht noch mit dem Angehörigen dann dazu, um zu sehen, ob sie dann vielleicht reinkommen und zumindest erstmal einen ersten Kontakt herstellen. Ich glaube, wichtig ist wirklich, dass ein Betroffener das Gefühl hat, da wird nichts gegen seinen Willen entschieden. Also im allerschlimmsten Fall, wenn irgendwie ein ganz chaotischer und schlimmer Zustand ist, kann das auch mal passieren. Ja, das kennen wir auch. Aber wenn ich jetzt einen Unfall habe und ich liege auf der Straße, dann wird auch gegen meinen Willen entschieden und ich werde ins Krankenhaus gebracht. Aber dass das wirklich eher eine Hilfestellung ist und dass es ganz viel darum geht, auch erstmal zu reden und zu gucken, was braucht derjenige denn, um dann auch eine ganz niedrigschwellige Hilfe vielleicht zu installieren, weil es hat ja keiner Bock, auch ihre große Hilfen irgendwo reinzubringen und jemandem was aufzudrücken. Da kommt man ja auch nicht weiter, ja.
Definitiv nicht. Ja. Ich sag, es ist ja, ja, man sagt ja auch immer, auch eine Therapie später vielleicht mal irgendwie, wie auch immer, funktioniert ja auch nur dann, wenn derjenige selbst will. Aber ich glaube, das andere, wovon wir jetzt hier sprechen, ist die Stufe davor. Ja, und ich, wie du vorhin schon sagtest, Birgit, dieser Leidensdruck, diese Empfinden, ich muss was tun für mich, ja, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass man ein Stück weit das für sich erkennt. Ich glaube, das ist eins der wichtigsten Dinge. Und ja, und dann irgendein Impuls besteht. Und da ist natürlich auch die Sensibilität von Angehörigen, Freunden, Verwandten, wie auch immer, da auch ein Stück weit gefragt, ist mit Sicherheit von beiden Parteien, von beiden Seiten nicht einfach. Ja, weil ein Stück weit versteht man es ja auch nicht. Man kennt den Menschen vielleicht ein Stück weit anders von früher her. Ja, und jetzt ist da irgendwas passiert. Ja, wie Sie vorhin sagten, Herr Hedon, da war einer, der war Lokführer, und da ist ein Schicksal. Steckt ja meistens irgendwo ein Schicksal dahinter. Ja, und dann verändert sich das Wesen, ja, und dann passieren halt Dinge, wo ein Angehöriger das vielleicht auch gar nicht versteht. Also, ja, oder der Betroffene den Angehörigen nicht reinlässt. Also es ist schon, da dreht sich, glaube ich, so alles irgendwo ein Stück weit im Kreis. Martin, wie lang ist der Titel?
Ja,
den
müsste man
langsam anspielen. Ja, gut. Ja, liebe Leute, erste Stunde haben wir fast geschafft. Wir machen noch einen Instrumentaltitel, Albatros, und hören uns dann so 6:56 wieder.
Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Genau, wenn Ihnen das ja so ein bisschen spanisch vorkommt, sind Sie ja genau richtig. Wir bringen nämlich Licht ins Dunkel. Ja, zweite Stunde. Ich würde sagen, dass wir vielleicht erstmal die Buchlesung machen?
Ja, sehr gerne. Ich habe für Sie gelesen das Buch Selbstliebe von Michael Tischinger. Es ist erschienen im Herder Verlag. Darin beschreibt man den Weg der inneren Heilung. Also der Weg der Genesung führt vom sich selbst entfremdet sein zum sich selbst kennenlernen, zum sich selbst annehmen hin zum sich selbst lieben. In mehreren Kurzgeschichten beschreibt der Autor all die Facetten der Selbstliebe, der Selbstfürsorge und des Selbstmitgefühl. Allesamt sind wichtig für die seelische Gesundheit. Nach dem Motto, was du nicht willst, was man dir tu, das füge auch dir selbst nicht zu. Ja, was ist denn Selbstliebe eigentlich? Es ist das wirkliche Interesse für sich selbst zu entwickeln, sich selbst ganz und gar anzunehmen, sich mit seinem eigenen Leben auszusöhnen, sich in schweren Zeiten mit Selbstmitgefühl zu begegnen, die eigene Liebesfähigkeit und Liebenswürdigkeit zu spüren, Fürsorge für sich selbst zu übernehmen, Liebe empfangen und Liebe weiterschenken können. Wie also versteht man diese Selbstliebe? Das Beste, was du sein kannst, du selbst zu sein, also sei authentisch. Selbstliebe ist eine Haltung, die wir uns selbst entgegenbringen. Und woran erkenne ich, dass ich mich selbst liebe? Es bedeutet, die Bereitschaft zu haben, mich selbst in jeder Situation mit allem, was zu mir gehört, mit Freundlichkeit und Wohlwollen zu begegnen. Dass ich mich sozusagen in meinem Körper wohlfühle. Und warum ist es so schwer, sich selbst zu lieben? Weil in unserer Muttersprache nicht Anerkennung und Wertschätzung sind, sondern Kritik und Vorurteil. Wertschätzend und wohlwollend ist dem Wettbewerb zum Opfer gefallen. Wir erfüllen nämlich zuallererst die Bedürfnisse anderer und vernachlässigen die eigenen, um angenommen zu werden. Fehlende Selbstliebe erkennt man am respektlosen Umgang mit seinem Körper, wie zum Beispiel zu viel vom falschen Essen, sich zu wenig zu bewegen, wir gönnen uns zu wenig Erholung, wir überfordern uns oder gleiten ab in süchtige Verhaltensweisen. Es fällt uns schwer, uns wirklich Freude und Selbstwertschätzung zu schenken. Und wer sich selbst verurteilt, der hört auch auf, sich selber zu verstehen. Also an sich selbst zu denken oder sich selbst wichtig zu nehmen, galt bisher oft als verwerflich. Doch je mehr ich mich selbst akzeptiere, desto mehr kann ich auch andere annehmen und wohlwollend betrachten, habe ihnen gegenüber Vergebungsbereitschaft und Dankbarkeit. Selbstliebe dient also zur Orientierung, die eigenen Wertvorstellungen zu kennen und für sich einzusetzen. Dafür bedarf es der Selbstfürsorge, bewusst also auf unsere körperliche und seelische Gesundheit zu achten und Verantwortung für unseren eigenen Wohlergehen zu übernehmen. Sich also jeden Tag um seinen Körper und seinen Geist zu kümmern. Es bedeutet auch, den Wunsch aufzugeben, dass etwa mein Partner sich für meine Bedürfnisse und Wohlergehen zuständig erklärt und dafür die Verantwortung übernimmt. Es ist wirklich wichtig, zuerst für sich selbst zu sorgen, bevor man für andere in guter Weise da sein kann. So nach dem Motto, wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle und wenn nicht, schone dich. Ich stehe nur gerade ein für mich und für meine Angelegenheiten, für das, was ich brauche. Selbstliebe ist untrennbar mit Achtung, Wertschätzung, Wohlwollen und Fürsorge für sich selbst, aber auch für seine Mitmenschen. Wirkliche Selbstfürsorge ist auch in guter Weise, Grenzen zu setzen, auch mal Nein zu sagen, sich abzugrenzen, wenn etwas zu viel wird oder wenn mir jemand vielleicht zu nahe kommt. Durch ein solches Nein verliert man womöglich das momentane Einverständnis seines Gegenübers, doch wenn man nicht Nein sagt, verliert man das Allerwichtigste, sich selbst. Also mit sich selbst fürsorglich zu sein, bedeutet auch, die Polaritäten des Lebens anzuerkennen, zu der Erfolg und Scheitern gehören. Nur so kann man sich mit dem eigenen Scheitern aussöhnen und wieder neu aufbrechen. Wir können nicht verhindern, als Gescheiterte gekränkt zu werden. Doch wir haben es in der Hand, ob wir gekränkt bleiben und dadurch krank werden oder ob wir gestärkt aus dieser Situation hervorgehen. Selbstliebe ermöglicht es uns, andere als gleichwertig anzunehmen und schätzen zu lernen. Es ist also eine gesunde Basis für liebevolle, nährende Beziehungen, ohne überzogene Erwartungshaltungen oder Veränderungsversuche. Selbstliebe bedeutet nicht, ein völlig autonomer Mensch zu werden, unabhängig zu sein, ohne die Verbundenheit der anderen zu suchen, weil man sich ja selbst hat. Für unser menschliches Wachstum brauchen wir das Wechselspiel zwischen Sehen und gesehen werden, Anerkennung erfahren und Anerkennung weitergeben, geliebt werden, andere lieben. Tiefe Dankbarkeit verstärkt das Gefühl der Freude, der Fülle und tiefer Verbundenheit für die vielfältigen Geschenke des Lebens. Niemals aber soll Danke zu sagen Mittel zum Zweck sein. Jeden Tag mit Zuversicht und Dankbarkeit zu beginnen, kann man, wenn man mit sich im Einklang ist, mit sich friedlich und liebevoll umgehen kann, sowie mit seinen Partnern und anderen im Einklang sein kann. Also für mich bedeutet es, ich liebe mich selbst nicht, weil ich eine Egoistin bin, sondern weil ich weiß, wie viel ich bereits in meinem Leben gemeistert habe, wie viel ich schon überstanden habe und zu wie viel ich noch fähig bin. Ah, ich habe also für Sie gelesen, Hanne Deike, das Buch Selbstliebe von Michael Tischinger, erschienen im Herder Verlag.
Ja, klasse, oder?
Schön.
Also, wir hatten jetzt sehr viel Blickkontakt, Herr Eden, Herr Lück, Frau Reiche. Ja, Selbstliebe. Kommt alles drin vor, ne? Wenn man sich selbst liebt. Und wenn das aus dem Wanken kommt, dann kommt man, glaube ich, ins Wanken, oder?
Wer wird, was hast du dazu? Ich glaube, also das werden wir ja auch alle kennen. Also es wäre ja absurd zu sagen, dass wir alle so auf so einer, auf so einem super guten Trip sind, sondern das gehört, glaube ich, zum Leben auch dazu, dass man auch mal an sich zweifelt, dass man sich auch mal selber kritisiert und das auch mal kritischer sieht als vielleicht das Drumherum. Aber ich glaube, schwierig ist tatsächlich, wenn man so die Grundbasis verliert, also den Boden unter den Füßen. Und dann ist es sicher schwer und dann können wir auch den Bogen wieder schlagen. Also wenn ich keine, also Selbstliebe, Selbstfürsorge hat doch was mit Selbstverantwortung zu tun und wenn ich die nicht mehr wahrnehmen kann, dann fehlt mir natürlich etwas. Also
Dann fehlt was, ja. Und dann sind wir da, wo wir nicht hinwollen und wo wir diesen Impuls brauchen, um wieder rauszukommen. Genau. Ja, und ich glaube, das ist ein Stück weit auch, ja, nach wie vor noch, wenn man aus dem Gefüge kommt und den Boden verliert, dass es da schwierig ist, rauszukommen. Aber wir sind ja heute hier, um Informationen auch zu geben.
Ich finde, es ist auch wirklich ganz wichtig, darauf zu achten. Man hat das ja oft bei Menschen mit einer seelischen Störung, dass sie sich lieber um andere kümmern als um sich selbst. Und deswegen ist mir das so wichtig zu sagen, ich kümmere mich erstmal um mich selbst, sprich ich liebe mich selbst, weil daraus ergibt sich dann vieles andere. Und wenn ich aufhöre, mich selbst zu lieben und dann in Süchte abgleite oder dick werde, weil ich einfach esse, um etwas zu verdrängen, das ist dann nicht herauszukommen aus einem Scheitern. Wir können alle scheitern, sondern da bleibe ich stecken und da kann ich schneller krank werden. Und um das zu verhindern, ist es wirklich wichtig, einmal öfter sich zu fragen, ist das jetzt meine Angelegenheit? Oder soll der das mal selber klären? Weil das finde ich, in meinem Leben habe ich auch oft, ich habe zu oft ja und jeder muss erstmal sich selber angucken, sich selber versuchen und dann ist das automatisch die Fülle da. Das ist ja auch gemeint, wenn du helfen kannst aus der Fülle, also wenn deine Seele voll ist, dann gib ab. Aber nicht, wenn meine Seele leer ist, dass ich mir das so vorstelle wie ein Kanal. Es geht auf einer Seite rein und auf der anderen Seite alles raus. Da bleibt für mich persönlich gar nichts hängen. Aber wenn ich mir eine Schale vorstelle, wo ich heute alle meine schönen Sachen reinfülle, die fülle ich auf, die Schale, und dann bin ich voll mit guten Gefühlen. Und alles, was dann drüber ist, passt ja nicht mehr in meine Schale, das gebe ich dann ab. Das gebe ich dir, das gebe ich meinem Nachbarn, das gebe ich meinem Partner. Und dann, wie gesagt, kann ich aus meiner Fülle abgeben. Und das ist ja oft gerade nicht der Fall. Die sich nicht selbst lieben, die haben nichts in ihrer Schale und können eigentlich nichts abgeben. Und das ist echt schade.
Ich glaube, Selbstliebe ist natürlich da auch, also ist schon sehr hoch angesetzt, ja. Also manchmal geht es ja auch darum, eben eher, also vielleicht auch noch früher Nein zu sagen oder einfach nur zu erkennen, das bin ich jetzt gar nicht. Also was die jetzt von mir wollen, das bin ich nicht. Auch wenn ich das selber vielleicht noch gar nicht so wertschätzen kann, aber zu erkennen, das geht jetzt über meine Grenze. Das ist nicht, die Aufgabe kann ich nicht gut erfüllen.
Genau.
Ja, da tun wir uns ja alle schwer, irgendwie so eine Grenzen zu ziehen. Aber wie wichtig das ist, zu gucken, was will ich eigentlich, was brauche ich jetzt und das dem anderen ruhig rüberzugeben, das hast du ja auch für uns gelesen, Hanne, wie wichtig das ist, oder gesagt, und das auch wertzuschätzen, dass ich so bin und dass ich eben diese Aufgabe vielleicht nicht erfülle oder nicht erfüllen möchte, weil mir das nicht liegt, aber ich kann eben was anderes, ja. Aber dazu muss man sich eben auch gut kennen, ja, und den Mut haben, dahin zu gucken, was will ich und was will ich nicht.
Das ist ja das Thema. Wir erfüllen immer alle anderen ihre Wünsche, aber meine eigenen Wünsche, die kommen oft, sehr, sehr oft zu kurz. Und das ist eben nicht gut. Man muss, wenn man die Balance halten will, erst mich, meine Wünsche erfüllen, dann geht es mir gut und dann kann ich auch abgeben. Dann bin ich sicher, dann bin ich gestärkt, dann habe ich das Empfinden, ich kann dem helfen, ich kann dem abgeben, ist überhaupt kein Problem.
Also wenn wir jetzt bei dem Thema heute hier so sind und bleiben, also so Füße oder den Boden unter den Füßen verloren, brauchen wir eigentlich alle jemanden, der eine Schale, eine schöne Schale zu Hause hat, da schön alles reinschmeißt und wenn es überläuft, dass man dann auch ein Stück weit empfangen kann und das vielleicht auch annehmen kann. Ja, Herr Jeden, wir beide haben uns ja angeguckt, als das Thema zur Sucht dann kommt. Ja, das ist ja auch wirklich oftmals das Problem, dass die Menschen sich dann in Süchten flüchten, ja, das reimt sich sogar, und dann einfach wirklich der Boden unter den Füßen weggeht, weil Sucht ist ja nicht nur Alkohol, es ist ja auch Drogen, Spielsucht und so weiter. Ja,
da gibt es die verschiedensten Bereiche, und das ist, sage ich jetzt mal, auch gerade was die Betreuung angeht, so ein Hauptfeld, sage ich jetzt mal, Alkoholkranke, Suchtkranke im Allgemeinen, also auch andere Drogen oder eben auch Spielsüchte, mit den ganzen Folgeerscheinungen oder mit den ganzen Folgeproblemen, die sich daraus ergeben. Ja, also da ist ja ganz oft dann, dass quasi das komplette Umfeld da wegbricht. Mhm. Ja, also wenn jemand, ein Alkoholkranker, der kümmert sich dann irgendwann vielleicht nicht mehr um seine Wohnung, es sieht aus, er kriegt dann möglicherweise auch Probleme mit dem Vermieter, dann, wie gesagt, die Schuldenproblematik. Also das sind wirklich mannigfaltige Sachen, die dann da nicht funktionieren und teilweise wirklich die einfachsten Bedürfnisse nicht mehr zu befriedigen sind. Und das ist wirklich, ich sage jetzt mal so in einer, also zumindest in meinem Bereich, würde ich sagen, so mindestens ein Drittel ungefähr der Betreuten, die in irgendeiner Weise ein Suchtproblem haben.
Mhm. Und das wird, glaube ich, auch nicht weniger, ne?
Nee, den Eindruck habe ich nicht, dass es weniger wird.
Also ich sage ja, ich glaube, es wird auch nicht, nicht weniger, sondern eher...
Es sind teilweise auch ganz, ganz junge Leute. Teilweise kriege ich Leute, die gerade 18 geworden sind, die aber schon jahrelang wirklich mit Drogen in Kontakt sind. So eine drogeninduzierte Psychose ganz häufig bei jungen Leuten. Ja, und dann ist es wirklich schwierig, dann da wieder rauszufinden und da auch einen Weg zu weisen. Also es ist möglich, auf alle Fälle. Aber wie Sie schon sagten, also da muss ein gewisser Wille auch da sein, sonst macht das keinen Sinn. Also man kann auch viel drumherum organisieren, auch als Betreuer. Und oftmals ist es auch so, dass gerade bei Suchtkranken auch Angehörige noch da sind, die dann erwarten, wenn ein Betreuer da ist, jetzt muss es ja irgendwie funktionieren und der muss den irgendwie einweisen, zwangsweise. So ist es halt nicht. Also natürlich kann man im Notfall, wenn wirklich also Eigengefahr droht, dann möglicherweise auch mal jemanden gegen seinen Willen in der Klinik einweisen lassen mit einem entsprechenden Gerichtsbeschluss. Aber das ist eher die Ausnahme. Und wie gesagt, mit dem in den letzten Jahren noch erschwert worden durch entsprechende Urteile, Aber das ist nur für den Notfall sozusagen dann gedacht. Aber diese langfristigen Geschichten funktionieren nur, wenn derjenige wirklich will und sozusagen zumindest erstmal das Problem erkannt hat. Das ist also auch ganz häufig so, dass die das für sich, also gerade bei Alkoholkranken, erlebe ich das ganz oft, dass die das so als Problem überhaupt nicht wahrnehmen. Also andere trinken ja auch, ne? Und das bisschen, was ich hier mehr trinke, so schlimm ist es ja nicht. Und wenn da sozusagen das Grundverständnis nicht da ist, dann wird es wirklich schwierig. Also dann kann man auch, sag ich jetzt mal, wirklich nur das Umfeld dann regeln.
Herr Dück, haben Sie auch mit Menschen zu tun, die, sage ich jetzt mal, mit einer Sucht zu Ihnen kommen, die dann Schuldenberge haben und
oftmals fehlt tatsächlich am Anfang der Impuls. Ich mache auch Strafverfahren und da habe ich es öfter, dass ich vom Gericht als Pflichtverteidiger beigeordnet werde, wegen der ersten Straftat, wegen der zweiten Straftat, und erst bei der dritten öffnet er sich dann und sagt, ja, das ist Beschaffungskriminalität, ich bin drogenabhängig, und was ja für sich keine Schande ist, dann hat man aber einen Punkt und kann es ändern, dann wird manchmal eben auch erst vom Gericht im Rahmen des Strafverfahrens bei einer Bewährungsstrafe eine Auflage erteilt, eine Therapie, und plötzlich geht's. Dann hat man einen Bewährungshelfer und wird dann eben nach der Straftat und nach der Bewährung vielleicht auch weitergeleitet zu einem Betreuer, und dann geht das. Und ich habe eben auch viele, die eben nach Jahren irgendwo gemerkt haben, es geht. Ich kann was machen, mache eine Therapie, aber es muss eben erstmal der Schritt kommen, Hilfe anzunehmen. Und das habe ich leider sehr häufig, dass es die ersten paar Male nicht klar wird, dass eben zum Beispiel Drogenkonsum, Alkoholkonsum der Auslöser sind. Und daraus folgen ja dann auch andere Probleme, wie eben Verschuldung und so weiter. Und wenn man es einmal erkannt hat, wo sein Problem liegt, und man sich helfen lässt, dann gibt es eigentlich immer Wege. Dann gibt es die Schuldnerberatung, dann kann man im letzten Schritt vielleicht auch bei einer Überschuldung eine Privatinsolvenz machen. Also es gibt überall Wege, einem rauszuhelfen. Man muss in Deutschland nicht ja irgendwo in der Ecke sitzen und den Kopf in den Sand stecken. Wenn man den Mut hat, sich helfen zu lassen, gibt es eigentlich viele Möglichkeiten. Und ich habe ja auch Pfändungsfreibeträge, das heißt, wenn ich mir helfen lasse, dann kann ich selbst mit hohen Schulden trotzdem wieder in ein normales Leben reinkommen.
Na gut, das ist, glaube ich, den wenigsten bewusst. Ne? Aber wie Sie schon sagen, also das ist die Quintessenz von heute, Impuls und dann einfach irgendwo in Fluss kommen. Und ich finde das ganz gut. Ich habe ja auch mit drogenabhängigen Jugendlichen zu tun. Klar, die Einsicht muss immer da sein, irgendwo so ein Stück. Und ich fand es jetzt aber wirklich sehr gut, dass Sie sagen, okay, beim zweiten, dritten Mal öffnen Sie sich und dann gibt's halt die Auflage. Dann ist, glaube ich, der Richter, glaube ich, auch ein Stück weit bereit dazu zu sagen, ich schicke dich jetzt nicht ins Gefängnis, sondern einfach mal eine Entgiftung und vielleicht eine Therapie. Und dann kommt man ja auch mit Sozialarbeitern in den Kliniken in Kontakt. Und ich glaube, das ist das, was Sie meinten, dass dann ein Weg geöffnet wird.
Da ist gerade in den Strafverfahren zum Beispiel, da wird man dann auch engmaschiger betreut. Da hat man einen Bewährungshelfer, eine Jugendgerichtshilfe. Man hat, wenn man eben schon mal straffällig war und man ist aktenkundig, dann gibt es ja auch Leute, die einen helfen und unterstützen. Und dann werden einem die Wege gezeigt. Solange wie man aber eben, was wir am Anfang angesprochen haben, nur zu Hause sitzt und das in sich reinfrisst, dann fehlt irgendwo auch der Gesellschaft die Möglichkeit, einem zu helfen, weil es eben noch nicht erkannt ist. Und da helfen dann eben auch viel Familienangehörige. Ich habe es öfter, dass Mandanten mich so nebenbei ansprechen und sagen, ja, und meine Schwester, die hat ja noch ein Problem, aber die ist nicht rechtsschutzversichert. Und wenn man dann aber erklärt, brauchst du nicht, es gibt Prozesskostenhilfe, es gibt Beratungshilfe, schicken sie einfach mal vorbei, und die Hemmschwelle ein bisschen runtergesetzt ist. Sich helfen zu lassen. Und man eben weiß, oh Gott, das Gericht will mir nichts Böses, sondern ich kann einen Antrag stellen. Die Behörde ist nicht mein Gegner, sondern ich muss da nur hingehen und sagen, was ich brauche. Und vielleicht gibt's ja Möglichkeiten, und vielleicht kann ich eben eine Therapie bezahlt bekommen, oder ich habe wirtschaftliche Probleme. Letzten Endes ein Privatinsolvenzverfahren, was auch keine Kosten bei mir verursacht. Das kann ich mir alle Stunden lassen. Sondern ich kann damit meine Schulden regulieren und kann einen Neustart machen. Und das ist es ja eigentlich, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Und da gibt es mannigfaltig Möglichkeiten. Man muss sie halt nur finden.
Und in Fluss kommen, ne?
Ja.
Da müssen wir noch irgendwas was finden. Und ich glaube aber, das ist auch ein Stück weit die Gesellschaft. Es gibt kaum noch Jugendclubs. Sagen wir mal, wenn wir bei den Jugendlichen anfangen, dann, wo trifft man sich heute? Wenn überhaupt noch eine Kneipe, ne, oder auf der Parkbank dann später.
Tankstelle,
genau. Aber das ist nicht wirklich das soziale Umfeld, ne, was glaube ich, also das ist meine persönliche Meinung, das fehlt uns.
Ja, das ist immer das Problem sozusagen, also da kann ich sozusagen aus meinem zweiten Tätigkeitsfeld so ein bisschen berichten. Ich bin ja auch noch im Kreistag hier im Salzlandkreis, im Gesundheits- und Sozialausschuss der Vorsitzende, und wir haben also immer das Problem, dass das gerade solche Sachen der offenen Jugendarbeit sogenannte freiwillige Leistungen sind. Und wenn der Landkreis oder die Stadt Magdeburg in einer Haushaltskonsolidierung ist, dann ist das Erste, was gestrichen wird, sind die freiwilligen Leistungen. Und wir haben es gerade jetzt hier im Salzlandkreis im letzten und vorletzten Jahr durch, dass also gerade im Bereich der freien Jugendarbeit wirklich massiv gekürzt worden ist. Und das hat dann die entsprechenden Folgen in der Zukunft. Ja? Also wenn dann Jugendclubs schließen und die Leute nicht mehr wissen, wo sie hingehen sollen, und dann vielleicht der eine oder andere doch eher auf die schiefe Bahn kommt, die Folgekosten sind eigentlich wesentlich höher, aber dann sind es wieder Pflichtleistungen, ne? Dann kriegt man Hilfe zur Erziehung, das ist eine Pflichtleistung, das ist ein Rechtsanspruch, den man hat, aber ich sage jetzt mal, wenn da sozusagen so eine gesunde Mischung eigentlich da wäre und man guckt wirklich im Vorfeld, dann wäre das für die Gesellschaft wahrscheinlich billiger, als dann im Nachgang dann irgendwelche Reparaturen da durchzuführen, die dann wirklich wesentlich teurer sind und auch für die Betroffenen nicht so schön sind. Aber wie gesagt, das ist ja wirklich ein Finanzierungsproblem.
Ja gut, den Vorteil, der ein Jugendclub mit sich bringt, den kann man ja in Geld nicht ausdrücken. Nee. Man sieht ja dann erst Jahre später die Nachteile, die entstehen, wenn er weg ist. Und solange wie es den gibt, sehe ich ja als Verwaltung nur die Kosten, und ich muss ja auch einen Haushaltsplan wahrscheinlich aufstellen, und da habe ich eben nur die Kostenposition und nicht den Nutzen, den kann ich ja nicht berechnen.
Richtig, genau, also man kann sozusagen nicht eins zu eins sagen, wenn ich jetzt drei Jugendclubs schließe oder wenn ich drei Jugendclubs aufmache, habe ich bei der Hilfe zur Erziehung irgendwie eine Million weniger, die ich bezahlen muss, also diese direkte Verbindung gibt es nicht, und das ist eben wirklich schwierig, und die Kommunen sind da oft auch in der Zwickmühle, die kriegen ja dann Druck auch von oben, Landesverwaltungsamt, was dann sagt, du musst jetzt hier aber das zusammenstreichen, und wie gesagt, das ist wirklich schwierig, ja, und letztendlich sind die Leidtragenden dann wirklich die Kinder und Jugendlichen, und gerade, sage ich jetzt mal, die Leute, die dann schon aus einem schwierigen Umfeld kommen, und das haben wir ja wirklich, also es gibt ja, ich sage jetzt mal, auch in den größeren oder in den Mittelzentren, Schönebeck, Aschersleben, Bernburg, ich sage jetzt mal so bestimmte Gegenden, wo sich das konzentriert, hängt dann wieder auch mit beispielsweise mit den Kosten der Unterkunft zusammen, die dann gedeckelt sind. Dann kann man nur in bestimmte Wohnungen ziehen, die relativ preiswert sind, und dann konzentrieren sich bestimmte soziale Probleme in bestimmten Stadtgebieten, und dann wird es wirklich schwierig. Also da muss eigentlich eine Kommune oder auch ein Landkreis gegensteuern, aber das ist eben wirklich eine Geldfrage oftmals.
Ja, ein Stück weit auch paradox, ne? Aber es ist, ich verstehe es, ja, es ist kein Geld wert in dem Moment, ich muss es streichen, ja, und die Folgekosten später. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir machen jetzt nochmal ein bisschen Musik, und dann kriegen wir gleich noch einen Anruf rein, und ja, super. Ja, Konfetti. Und wen habe ich jetzt in der Leitung?
Hallo, hier ist Joanna Reimers.
Joanna, herzlich willkommen in der Leitung.
Hallo.
Jo, grüß dich. Joanna, bist du in der Strandbar in Speyer?
Ja, ich sitze hier in der Strandbar in Speyer, direkt am Rhein, und ich gucke auf den Rhein und sehe fantastische Schiffe.
Ja, wir sitzen hier im Studio und ich sehe hier fantastische Menschen. Ja, Joanna, herzlich willkommen. Schön, dass du anrufst.
Danke.
Ja, wer ist Joanna Reimers? Joanna Reimers ist eine ganz, ganz tolle Künstlerin, die ich über Facebook kennengelernt habe. Johanna, du stammst aus Magdeburg, hier bei uns.
Genau.
Bei uns hier aus der Ecke und lebst in Heidelberg.
Genau. Ich habe wirklich mein halbes Leben bis jetzt in Magdeburg gewohnt und bin dann irgendwann nach Heidelberg gezogen, genau.
Okay.
Und ja, und da wohne ich jetzt. Und ja.
Johanna, du bist Malerin, Künstlerin und
genau.
Wenn man sich so deine Bilder anschaut, die sind immer so sehr schön farbenfroh, emotional und ich habe jetzt gerade das Bild oder das Werk Metamorphose hier bei mir auf dem Bildschirm, da stehst du neben diesem Bild und ich finde deine Kleider auch mal so inspirierend, so Blumen und ja, kommt ruhig alle mal rum, ihr könnt gerne alle mal schauen, dieses Lächeln, also ja, das ist so, das könnte jetzt fast hier so Skype sein, ne? Ja, also das ist so eine Art, die ich so an dir mag und wie gesagt, wir haben uns über einen anderen Künstler, über den Dieter Hecht kennengelernt.
Genau.
Genau, und du schickst ja auch mal so einen Daumen nach oben zur Sendung. Findest das eine tolle Sache? Auch letztens Concordia Festival und Miles.
Ja.
Ja, und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Ja? Metamorphose, also von der Raupe
zum Schmetterling.
Von der Raupe zum Schmetterling, genau. ja, und dann hast du ja noch so in deinem Text, den du mir geschickt hast, by myself.
Genau.
Das muss man alleine tun, ne?
Genau, okay. Genau, das ist meine Serie by myself. Genau, das ist also praktisch, ich habe meinen Lebensweg in Bildern gepackt. Und der besagt wirklich, dass man wirklich von der Raupe zum Schmetterling sich verwandeln kann. Oder sich verwandeln muss. Man muss seinen eigenen Weg einfach finden im Leben. Ne? Und viele Menschen, die verpuppen sich und gehen einen Weg, aber nicht, das ist der Weg, den sie gehen sollten. Und ich habe dadurch meinen eigenen Weg gefunden und habe mich wirklich verpuppt und bin zum Schmetterling wiedergeboren worden. Auch natürlich habe meinen eigenen Weg gefunden und wurde dann ja zum Schmetterling in meiner Kunst, sage ich jetzt mal. Und so gibt es natürlich viele Menschen, die ihr Leben leben und machen Dinge, die sie eigentlich nicht von der Seele her möchten, aber es einfach tun. Und davon handelt halt meine Serie bei myself. Und das Bild, was du jetzt gerade vor dir hast, ist halt wirklich diese Frau, die Schmetterlingsflügeln sich wachsen lassen hat. Und mit ganz vielen Blumen, es ist ganz farbenfroh. Und vor allen Dingen auch die Seifenblasen, die viel Positives. Die Seifenblasen stehen ja schon immer in der Kunst irgendwo als was Naives, als was man nicht sehen
Kindliches,
kann,
ne?
Aber ja, was Kindliches einfach. Und man sollte den Glauben nicht verlieren. Und die Seifenblasen sind eben wirklich ein Element, was auch in der Kunst wirklich da ist und was einen umgibt und was man immer im Blick haben sollte, dass man auch mal kindlich und auch was Naives oder was Verrücktes tun sollte, egal, auch was nicht durchdachtes ist, aber ist hier, ja, es geht einfach immer weiter und es hat einen positiven, ja, es gibt ein positives Ergebnis, das ist es einfach.
Wir hatten heute hier das Thema Alles, was recht ist. Ja, und da ging es halt einfach auch so ein Stück weit, wenn Menschen in ein Loch fallen dann nicht mehr rauskommen, deswegen dieses Verpuppen, ja, und
genau.
Dann diese Kunst aus diesem Verpuppten wieder rauszukommen und dann auch Hilfe anzunehmen. Ja, das ist oftmals diese Schwierigkeit, aber ich habe mal so einen Spruch gelesen, was für die Raupe das Ende der Welt ist, ist für den Schmetterling die Geburt. Ne?
Genau.
Ich glaube, diese Grauzone, die sollten, müssten wir irgendwie ein Stück weit versuchen. Also du hast es ja anscheinend sehr toll geschafft. Wie gesagt, wir sind in Kontakt gekommen, weil, wir haben dies Jahr zum ersten Mal so ein Begegnungsfestival für seelische Gesundheit organisiert hier in, am Concordiasee in Schaderleben. Und ich finde immer, Kunst gehört auch zur Seele, zur Psyche, zum Menschen, zur Freude. Und und da hatte ich dich einfach mal gebeten, ob du vielleicht nicht für uns fürs nächste Jahr im Rahmen deiner Bilderserie zum Thema Concordia Festival Begegnung Freude uns nicht ein Bild gestalten könntest.
Ja, genau. Also ich finde die Idee und das Festival, was macht, total klasse. Und ich würde sehr, sehr gerne meinen Teil dazu beitragen, mit einem Logo, was sehr farbenfroh, lebensbejahend ist und was natürlich auch Tiefe hat, ne, in seiner Bedeutung. Also das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Also werde ich sehr, sehr gerne machen und bin sehr gerne bereit.
Ja, finde ich super. Und im nächsten Jahr wirst du dann sicherlich bestimmt auch Ende Juli deine Heimatstadt besuchen und bei uns und bei uns natürlich vorbeikommen, ja, oder? Zum Festival.
Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Da werde ich live dabei sein und ich besuche auf jeden Fall das Festival und bin dabei und gucke mir das auf jeden Fall alles an.
Und da ziehst du aber bitte dieses schöne Kleid an.
Ja, das kann ich machen, Thomas.
Ja, ich finde das so inspirierend, weißt du?
Ja, also wenn du das möchtest, dann werde ich dieses Kleid anziehen. Dann erkennt mich auch gleich jeder.
Super, Johanna. Also wie gesagt, wir sind dir da auch sehr, sehr dankbar für deine Inspiration. Es wird, wie gesagt, die nächsten Monate, also wir wollen es ja noch nicht verraten, wir werden das Bild auch noch nicht zeigen, wir werden das alles so ein bisschen ein Stück weit spannend halten. In der nächsten Miles-Ausgabe bist du ja mit diesem Foto mit drin und dann gucken wir mal, was wir dann im Januar in der Ausgabe machen und im April werden wir es dann wahrscheinlich lüften.
Lüften, genau. Das Geheimnis,
genau.
Ja, genau. Bis dahin müssen sich die Zuhörer einfach noch ein bisschen gedulden.
Genau. Super schön. Bist du alleine da an der Strandbar?
Nein, ich bin mit meiner Freundin da.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße an dich, Manu. Danke.
Ja, und super, danke fürs Telefonat. Ich wünsche euch beiden noch einen super schönen Abend an der Strandbar. Vielen Dank für dein Arrangement, für deinen Anruf und wir hören uns alle beide. Ja?
Ja, das machen wir, Thomas. Ich danke dir auch.
Und bis dann.
Schöne Grüße. Bis dann.
Jo, mache ich. Tschüss.
Ja, tschüss.
Ja, Johanna Reimers, schön bunt. Ich habe lange nicht gewusst, dass sie auch irgendwann mal so in einer Krise war. Aber Kunst, ich finde Kunst immer irgendwie so ein Stück weit, das gehört dazu, zum Leben, farbenfroh und diese Metamorphose, also dieses Verpuppen, das ist ja natürlich dann auch das, was wir ein Stück weit heute hatten. Ja, du bist dann halt einfach so und da musst du es halt einfach, die Raupe muss das auch machen. Ja, ich weiß, dieses muss immer, Scheiße, ich bin depressiv, muss ich, ne? Gibt's auch so ein Buch, Mutti, ne? Hast du mal, genau.
Scheiß muss ich, genau. Alles muss man auch nicht
Nein.
machen.
Ja, gut. Herr Jeton, eine Frage habe ich noch zum Thema, also gibt ja auch noch eine andere Hilfemöglichkeit. Wir hatten das vorhin schon mal kurz angesprochen, das persönliche Budget.
Genau, das ist eigentlich keine neue Leistung, sondern nur eine neue Leistungsform. Also die Eingliederungshilfe, die im Regelfall über das Sozialamt finanziert wird. Da gibt es seit ein paar Jahren die Möglichkeit, sich das auch als sogenanntes persönliches Budget auszahlen zu lassen. Das heißt, früher war es oder ist es zum Teil heute noch so, dass die meisten Leistungen Sachleistungen sind. Das heißt, ich habe einen Anspruch auf Eingliederungshilfe, beispielsweise auf ein ambulant betreutes Wohnen und bekomme dazu einen Bescheid und alles, was so mit Geldfragen zusammenhängt, wird eigentlich zwischen dem Amt und dem Leistungserbringer, beispielsweise dem WEG e.V., abgewickelt. Und da gibt es eben seit ein paar Jahren die Möglichkeit, dieses Geld erstmal auf das eigene Konto zu bekommen. Und man kauft sich dann die Leistung ein, die man möchte. Das kann von wenigen oder von, sagen wir mal, 100 oder 150 Euro bis teilweise bis zu 1000 Euro gehen. Das ist dann aber schon, dann muss man schon sehr, sehr hohen Hilfebedarf haben. Frau Reiche sagt schon, ja, das ist sehr selten. Ja, also wie gesagt, diese Möglichkeit gibt es, soll auch so ein bisschen die Selbstbestimmung stärken desjenigen, der da der Hilfe bedarf. Und mit diesem persönlichen Budget kann man dann, wie gesagt, sogenannte Fachleistungsstunden bei den Trägern einkaufen und kann das aber ein bisschen individueller gestalten, beispielsweise als beim ambulant betreuten Wohnen. Da sind, ich sag mal so, im Regelfall 3 Stunden pro Woche, die da bewilligt werden, die dann auch vom Träger erbracht werden müssen, ob dann gerade Hilfebedarf besteht oder nicht. Genau. Und beim persönlichen Budget kann man das so ein bisschen steuern. Also wie gesagt, gerade bei psychisch Kranken gibt es Phasen, wo es einem gut geht, wo man relativ wenig Hilfe braucht, und dann gibt es Phasen, wo es einem wieder schlechter geht, wo man dann sozusagen die Hilfe so ein bisschen hochfahren kann. Und da ist eigentlich das persönliche Budget keine schlechte Sache. Das kann man wirklich relativ individuell dann gestalten. Ist nur die Frage der Höhe des Budgets. Sachsen-Anhalt geht da so einen eigenartigen Weg mit einem Bepunktungssystem, dass sich dann, oder diese Punkte rechnen sich dann in Geldwert um. Wie die zustande kommen, die Geldwerte, weiß keiner so richtig. Das ist irgendwie geheime Kommandosache. Ja, aber es ist halt so hier, und wir müssen damit leben. Vielleicht klagt mal der eine oder andere mal durch, um dieses System so ein bisschen aufzubrechen. Aber grundsätzlich ist es keine schlechte Sache. Grundsätzlich stärkt das wirklich das Selbstbestimmungsrecht desjenigen, der da Hilfe bedarf. Und man kann eigentlich nur dazu raten, so einen Antrag mal zu stellen. Also wenn also eine Erkrankung länger als ein halbes Jahr besteht, gerade bei einer psychischen Erkrankung, dann ist man nach dem Gesetz nach behindert und man hat dann eigentlich grundsätzlich erstmal den Anspruch drauf auf entsprechende Hilfe, auf entsprechende Eingliederungshilfe. Und diesen Antrag, den muss man dann beim örtlichen Sozialamt stellen. Und dann muss man gucken sozusagen, was rüberkommt. Genau.
Ja, man muss es aber erstmal tun.
Ja.
Ja, und ganz kurz noch, was wäre eine Fachleistung, auch eine Begleitung zum Amt zum Beispiel?
Das beispielsweise auch. Also wie gesagt, schon der Weg sozusagen, schon die Antragstellung als solche ist ja eine Sache, die durchaus eine Unterstützung bedarf. Also wenn man beispielsweise keinen gesetzlichen Betreuer hat und das von sich aus macht, aber da vielleicht einen Hilfebedarf hat, dann kann sowas schon sozusagen eine Leistung sein, die man dann irgendwann später mal bezahlt kriegt. Dann muss man zu so einem Träger gehen, wie der Weg oder wie beispielsweise Plan B. Und dann wird man dabei unterstützt, dann auch diesen Antrag entsprechend zu stellen. Das ist auch nicht so kompliziert. Also da gibt es zwar auch ein Antragsformular, aber grundsätzlich ist ja im Sozialrecht so, dass es eigentlich kein Formulärerfordernis gibt, sondern man muss eigentlich, das Amt muss Kenntnis von dem Problem haben, und dann müssen die einem eigentlich schon bei der Antragstellung helfen.
Okay.
Ist theoretisch so.
Theoretisch, würde ich gerade sagen.
Nicht ganz so. Aber man soll sich da nicht abwimmeln lassen. Also da denke ich, wie gesagt, ist eben der Weg, dass man wirklich vielleicht da zu so einem Anbieter hingeht und sich da so ein bisschen unterstützen lässt, und dann können die eigentlich so nach einem längeren Treffen vielleicht auch schon mal sagen, die Hilfe könnte so und so aussehen, und man hat die Chance, die und die Summe da zu kriegen. Das kann man schon so ein bisschen einschätzen, wenn man da mit dem Amt so ein bisschen länger zu tun hatte. Und das ist eigentlich keine schlechte Sache. Viele nutzen das nicht. Also wenn ich jetzt so bei meinen Betreuten gucke, ich sage jetzt mal, da haben mindestens 50-60% hätten Anspruch auf Eingliederungshilfe. Mhm. Und ich sage mal, wenn alle da einen Antrag stellen würden, die einen Anspruch haben, dann würden wahrscheinlich die Sozialämter in die Knie gehen. Ja, aber wie gesagt, also man soll es einfach machen, probieren. Und wenn man dann sozusagen möglicherweise vielleicht eine Ablehnung kriegt, dann kann man ja durchaus wieder zum Anwalt gehen und genau, sich da auch Unterstützung holen.
Wäre das so, Herr Lück?
Mikro, ja, grundsätzlich geht das. Sie können ja auch schon vorher kommen im Verfahren, aber habe ich erstmal einen Ablehnungsbescheid, da laufen ja dann Fristen, da bin ich beim Anwalt oder bei jemand anders, der sich auskennt, natürlich gut aufgehoben. Und wenn ich die Fristen einhalte, dann komme ich halt ins nächste Überprüfungsverfahren. Und da ist es gut, wenn der Anwalt eben schon mal vorab prüft und eben sagt, na, da hat das Amt halt auch mal einen Fehler gemacht, passiert überall. Man muss nicht immer gleich unterstellen, das Amt will einem was Böses. Manchmal passe ich einfach mit meinem Problem nicht in die Eingabemaske beim Amt. Und dann suche ich mir Hilfe, und muss es im Zweifel halt auch mal durchklagen.
Lassen. Vom Anwalt.
Ich kann es ja auch selbst machen, nur es hilft ja auch, wenn man sich unterstützen lässt und gerade wenn es genügend Möglichkeiten gibt, die Prozessführung auch finanzieren zu lassen, eben durch Prozesskostenhilfe, schadet es ja nicht, sich einfach Hilfe geben zu lassen, die einen auch nichts kostet.
Ja, und solche Hilfe ist ja auch keine Gnade sozusagen, die einem der Staat erweist, sondern hat einen Rechtsanspruch da drauf. Ja. Man kann sicherlich dann drüber streiten, in welcher Höhe man da einen Anspruch hat. Deswegen, wie gesagt, ist ja möglicherweise auch Widerspruchsverfahren notwendig. Aber grundsätzlich, wenn man die Erkrankung hat und den Hilfebedarf hat, dann hat man da einen Rechtsanspruch drauf. Und dann sollte man den auch in Anspruch nehmen, weil letztendlich, sage ich jetzt mal, ist mal einem ja selber geholfen, aber auch der Gesellschaft ist ja geholfen, wenn sozusagen nicht da dann sozusagen solche schwerwiegenden Probleme dann später entstehen, die, wenn man früher Hilfe bekommen hätte, vielleicht nicht entstanden wären.
Also Jugendclubs werden abgeschafft und dann haben wir das persönliche Budget und dann drücken wir die Kosten später. Birgit, du wolltest noch was dazu?
Ich wollte noch kurz anmerken, also was für mich so ein großer Unterschied auch vom PP zu dieser Sachleistung ist, dass wir haben ja einzelne Lebensbereiche, wo jetzt festgestellt wird, wo besteht ein Hilfebedarf. Und beim persönlichen Budget kann ich als Betroffener, als Klient sagen, ich möchte, dass in dem Lebensbereich mir der und der die Hilfe erbringt und in einem anderen Lebensbereich kann das jemand ganz anders sein. Das kann ich mir dann eben, weil ich das Geld selber verwalte, da gibt es auch Kriterien, aber da habe ich quasi, kann ich mir viele Leute ranholen, je nachdem, was ich für einen Bedarf habe. Bei dieser Sachleistung, zum Beispiel ambulant betreutes Wohnen, kommt eben ein Betreuer und der regelt dann alle Bereiche, die ich da vielleicht habe oder auch nicht, das spreche ich mit ihm ab, aber da kommt eben immer dieselbe Person, ich habe da ein Konstrukt, das ist eben eine Sachleistung, es ist eine Komplexleistung irgendwie auch, ja. Und die Selbstbestimmung ist höher beim persönlichen Budget, weil ich dort entscheiden kann, von wem lasse ich mir im Haushalt helfen, das könnte auch ein Angehöriger sein, ja. Es gibt bestimmte Fachleistungsstunden, im psychosozialen Bereich muss das so sein, oder bei Arbeit und Beschäftigung oder bei Bildung. Aber da kann ich ihm dann auch sagen, ich gehe jetzt in die Volkshochschule, weil ich da einen Kurs belegen möchte zur Entspannung oder zur Selbstliebe oder wozu auch immer, weil ich das Gefühl habe, dass mir das jetzt auch gut tun würde, ja. Das kann ich bei dieser Sachleistung eben nicht, weil der Betreuer kann ja nicht alles, logischerweise, ja.
Also das heißt, ich kriege dann irgendwann Summe X nach dem Punktungssystem in Sachsen-Anhalt. Außerhalb, für die Hörer von außerhalb Sachsen-Anhalts, gibt es nur in Sachsen-Anhalt. Alle sind ja so ein bisschen am Schmunzeln. Und dann bekomme ich die Leistung irgendwann mal vielleicht genehmigt, in welcher Form auch immer oder in welcher Höhe auch immer und mit welchen Hürden oder auch nicht. Und dann kann ich sagen, okay, ich, wie du eben schon sagtest, ich kann zur Volkshochschule, ich brauche jetzt aber auch jemand, der mich zum Amt begleitet und ich brauche jetzt jemand, der meine Wohnung sauber macht. Und das ist jetzt nicht Konstrukt, ist jetzt vielleicht mal, was ich, nicht der ASB oder nicht nur einer, genau. Um einfach mal da so ein zu nennen, sondern da kommt halt, kann ich mir halt einfach einrichten, der eine macht das, der andere macht das. Und das ist, glaube ich, so ein Stück weit tolle Selbstbestimmung, wo man einfach auch sagen kann, okay, wenn der andere jetzt vielleicht nicht gut arbeitet oder mit dem bin ich nicht zufrieden, soll es ja auch geben, dass manche vielleicht nur das Geld nehmen und dann einfach auch den Klienten nicht so sehen, wie er vielleicht ist, ja, oder was er braucht, nach Schema F arbeitet und dann kann man da auch wechseln, machen und tun. Hab noch eine Frage, mich fragte letztens auch jemand, oder ich fragte den, für was brauchst du das? Und sagt er, ich will meine Wohnung renovieren. Brauch Farbe, brauch das. Ich sage, du, ich glaube, da bist du komplett verkehrt. Ja, und das wollen wir auch mal so aus dem Weg.
Nee, also das ist ein Nachteilsausgleich, den man bekommt, weil man eine bestimmte Erkrankung oder eine bestimmte Behinderung hat. Und das ist also keine Leistung sozusagen zum Lebensunterhalt. Das muss man auch dazu sagen, wird also auch auf keine Leistung zum Lebensunterhalt angerechnet. Also wenn man beispielsweise parallel noch Grundsicherung vom Sozialamt bezieht oder wenn man vom Jobcenter Leistung bezieht, das, was da als Budget kommt, wird nirgends angerechnet. Also das ist tatsächlich ein Nachteilsausgleich, den man aufgrund seiner Erkrankung, seiner Behinderung bekommt. Und den sollte man oder muss man dann auch tatsächlich für das verwenden, wofür es gedacht ist. Also man kann dann nicht unbedingt sich die Farbe oder die Tapete kaufen, sondern man sollte sich dann schon die Hilfen einkaufen, die man benötigt. Wie gesagt, man kann sicherlich auch mal darüber reden, ob beispielsweise ein Kinobesuch oder sowas, den man sich sonst nicht leisten könnte, aber der einem dann gut tut, da kann man sicherlich drüber reden, aber ich sag mal, eine Wohnungsrenovierung ist eher wohl nicht das, was damit gemeint ist.
Ja, ja, ich meine, das, also wie gesagt, ich hatte speziell den Fall, ja, wo ich dann das jetzt vielleicht hier auch nochmal so ein Stück weit klarstellen sollte und wie hatten Sie gesagt, Nachteilsausgleich. Nachteilsausgleich ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Wort, wenn ich einen Nachteil habe. Und ich habe kenne auch jemand, 28 Jahre, den fragte ich letztens in Köthen, sag Mensch, Sie haben ja auch so ein schönes Kino hier und wie ist das, wie sieht das so drinnen aus? War ich noch nicht drin. Ich sage jetzt mal so zum Verständnis für mich, Sie sind doch hier aufgewachsen und also ja, der war noch nie im Kino. Ja, und wie gesagt, auch Großfamilie und, da war nie Geld da. Und ich sage mal, der bekommt jetzt auch persönliches Budget und mit dem muss man halt einfach auch mal sowas machen. Ich glaube, das ist dann auch, glaube ich, sinnvoll. Ja, ein Stück weit auch traurig, dass es sowas noch gibt. Ja, und
ja, manche brauchen eben, wie gesagt, auch die Begleitung und müssen erstmal auch angeführt werden, wissen auch nicht beispielsweise, was es an Vereinen oder so gibt, trauen sich nicht hin. Und dafür ist eben auch so ein Budget dann geeignet, dass einen jemand dahin begleitet und vielleicht mal den Anschub dann gibt und man dann vielleicht sein Umfeld und sein Spektrum da so ein bisschen erweitern kann.
Ja, super. Wir sind ja schon so ziemlich fast zum Ende. Heute 1953 haben wir. Ja, jeder noch ein Schlusswort? Frau Reichel?
Ich gebe mal schnell weiter.
Gut.
Ich überlege mir noch eins.
Gut. Hanne?
Vergesst nicht, euch selbst zu lieben.
Okay. Herr Lück?
Wagen Sie den ersten Schritt?
Das ist, glaube ich, ein guter Tipp, den man geben kann, der oftmals, wie wir heute schon festgestellt haben, nicht einfach ist. Wie gesagt, Frau Reichel kenne ich ja. Sie habe ich heute das erste Mal kennengelernt und ich muss aus eigener Erfahrung sagen, hatte vorher so ein bisschen Bedenken, so ein Anwalt, boah, also es ist jetzt nicht so mein Fall. Aber wir haben ja die Tage schon mal telefoniert und ich muss sagen, Sie sind ein cooler Anwalt, nicht mit Anzug und nicht so einfach so ein lockerer Typ. Und ich glaube, zu Ihnen würde ich auch gerne kommen, wenn ich einen bräuchte. Und man findet Sie in Magdeburg?
Ja, in Magdeburg und zwar in der Nähe vom Dom und im Internet Rechtsanwalt Lück.
Rechtsanwalt Lück, gibt zwei Lücks, glaube ich.
Zwei, ja. Und ich bin Ingo Lück.
Ja, und aufpassen, liebe Leute, wenn ihr googelt, nicht Ingolf Lück, sondern Ingo Lück. Ne?
Genau.
Ist mir nämlich passiert. Ja, Herr Jeton.
Ja, mein Schlusswort wäre, keine Angst vor Ämtern, keine Angst vor Gericht, keine Angst vor Betreuung, wenn es notwendig ist. Das ist nichts Schlimmes, das ist ein Hilfesystem, was wirklich, wenn es dann so richtig funktioniert, denjenigen wirklich über manche Klippen hinweg hilft und keine Angst davor, keiner will irgendwie jemanden übervorteilen, zumindest ja, das sollte jeder so mitnehmen heute.
Mhm. Ja, ich bedanke mich bei euch, bei Ihnen für die wirklich sehr, sehr informative Sendung für eure Tipps. Tricks, ist noch was eingefallen, Birgit?
Nö. Ja, doch, ich würde Ihnen sagen, redet immer über das, was irgendwie auf der Seele hängt und drückt und lieber früher reden, als irgendwie alles wegzudrücken.
Wir üben, wir gucken, wir beschäftigen uns mit Metamorphose, mit dem Entpuppen, das üben wir noch. Und ja, also wie gesagt, sehr, sehr informativ. Glaube ich auch mutmachend. Nachhören gerne könnt ihr es immer. Als wie gesagt, bei uns in der Mediathek wird es vielleicht morgen drin sein. Wiederholung ist dann in 2 Wochen, Dienstag, also live auch mit Musik. Sonst, wie gesagt, in der Mediathek aus GEMA-rechtlichen Gründen, na, wie gesagt, ohne Musik. Aber wie gesagt, in 14 Tagen ist nochmal die Wiederholung mit Musik. Also ich glaube, sehr, sehr informativ, spannend, interessant. Ja, ich freue mich. dass wir es geschafft haben heute. Martin, dir auch nochmal vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung hier. Ja, für mich ist jetzt steht erstmal Urlaub an. Ich bin auch durch, ich bin auch reif. Werde jetzt das Wochenende aufs Lebensfreude-Festival nach Travemünde fahren. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und danach nach Pritzwalk zum New Healing. Das ist so ein bisschen, zukunftsorientiert, so ein bisschen Entspannung pur. Ja, wir hören uns live am 12. September. Da haben wir zu Gast den YouTuber, der erste YouTube-Kanal zum Thema Depression, Basti Depressiva. Und wir haben hier im Haus seit kurzem so eine gemischte Truppe aus Deutschen und Syrern, die machen Radio Salam, herzlich willkommen. Die haben auch so ihre Problemchen. Das wird die nächste Sendung am 12.09. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis dahin. Ja, und wir chillen jetzt noch so ein bisschen aus und ich sage danke, tschüss und schönen Abend.